Hallo und herzlich willkommen bei deinem TCM-Podcast, die TCM-Docs, das Beste aus zwei Welten.
Wir verbinden traditionelle chinesische Medizin und westliche Medizin für mehr Wohlbefinden und Gesundheit für dich.
Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei die TCM-Docs. Mein Name ist Dr. Sandra Bürklin.
Und ich bin Dr. Marin Gruner.
Und in der heutigen Folge begrüßen wir eine ganz wunderbare Kollegin als Gast bei uns zu einem tatsächlich immer wieder für viele uns auch herausfordernden Thema, nämlich dem Thema Fibromyalgie und Schmerzsyndrome. Und an der Stelle erstmal herzlich willkommen, liebe Diana.
Hallo und herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne.
Freue mich.
Liebe Diana, magst du uns einmal erzählen, wer du bist, was du machst und warum wir finden, dass du echt eine gute Expertin für dieses Thema auch bist?
Ja, also ich bin Schmerzmedizinerin und zwar in Hameln in der Rattenfängerstadt. Das ist leider ganz weit weg von euch, im hohen Norden in der Nähe von Hannover. Ja, und ich habe, eigentlich bin ich ja Anästhesistin als Facharzt und habe mich dann weitergebildet seit 2015 und bin nun hier niedergelassen in der Schmerzmedizin Hameln. Das ist eine Praxis. Und bis vor einem halben Jahr war ich aber noch im Krankenhaus tätig. Da war ich als Oberärztin, habe eine Schmerzambulanz eröffnet und ja, seit 4 Jahren ja ganz eng mit den Schmerzpatienten von Hameln gearbeitet.
Sehr schön. Und du machst ja auch chinesische Medizin. Wie
Ja.
bist du da dazugekommen?
Den Fable hatte ich schon sehr früh, also eigentlich schon in der Jugend. Da habe ich schon angefangen, immer ja, mich zu interessieren für China, für Asien. Und dann im Medizinstudium habe ich mir einen Traum erfüllen können. Und zwar mit Kommilitonen bin ich dann nach China gereist. Und dort haben wir das alles ganz nah erlebt und haben 2 Wochen auch an Krankenhäusern formuliert. Und das war natürlich so, das hat mich schon mal richtig gepackt. Und dann habe ich eine Formulatur in Deutschland gemacht, in einer Reha-Klinik. Und die hatten eine TCM-Abteilung und dann konnte ich so richtig loslegen und mitmachen und das hat mir so viel Spaß gemacht. Aber dann tatsächlich den einen Abend da in dem Dachzimmer, da in dieser Klinik, also da hatte ich so ein kleines Zimmer und dann wollte ich nun endlich mal mich selbst auch nadeln. Aber ja, muss ich gestehen, ich habe da auch so eine Nadelphobie. Also ich bin immer ganz groß an der stumpfen Seite der Nadel, aber die Spitze, da bin ich immer so, ah, ne? Naja, aber trotzdem, ich habe mich dann überwunden. Hab dann hier schön Magen 36 aufgesucht, habe die Nadel platziert und dann war ich wie paralysiert. Also da habe ich dieses DHI-Gefühl gehabt, natürlich im Meridian und konnte mich in dem Moment auf einmal gar nicht mehr bewegen. Habe gedacht, ah, wie kriege ich diese Nadel wieder raus? Und ja, das war dann so der Punkt, wo ich gesagt habe, nee, ich fange jetzt nicht gleich mit dem Akupunkturkurs an, sondern ja, da ging das erstmal wieder so ein bisschen. Diese
Lässt die
Begeisterung
Erfahrung
wieder so
mal
ein bisschen
sacken.
zurück, weil ich dann Angst hatte davor, dass wir aneinander üben und naja. Aber inzwischen, ne, bin ich da natürlich jetzt wieder ein bisschen lockerer geworden und ja, es ging dann halt in die Schmerztherapie irgendwann und da habe ich dann erst Osteopathie gelernt über 5 Jahre. Da kam dieser ganzheitliche Blick für mich eigentlich so, ne, der. Dass man einfach nicht, ne, wenn das Knie schmerzt, dass man nicht nur aufs Knie schaut, sondern irgendwie auch auf den Kiefer oder was macht die Niere, was machen die Fußwurzelknochen oder so. Dieses ganzheitliche Sehen, da ist auch mein Motto entstanden tatsächlich. Also mein Motto ist, Schmerz ist nur die Spitze des Eisbergs. Deswegen habe ich auch immer hier überall das Logo mit dem Eisberg. Das finde ich ist eigentlich ganz interessant. Ja, und wie gesagt, komplementäre Schmerztherapie wurde da wirklich zu einem Herzensthema von mir. Und dann kam eben Hypnose. Da habe ich übrigens mal in Lindau den Kurs gemacht, medizinische Hypnose. Das ging eine Woche, da wo deine
Sehr
Praxis
gut.
jetzt ist. Ja, und ja, Akupunktur natürlich auch. Und ich bin noch so ein bisschen in dieser verhaltenstherapeutischen Ausbildung jetzt. Ja, mal schauen, wo es noch weiter hingeht.
Also ein
Aber
komplettes
ja.
Portfolio. Und ich weiß auch, du hast ja vor kurzem auch deine Akupunktur, also sozusagen dein Diplom dann auch noch gemacht, ne? Und machst es auch in der Praxis. Ich kann es im Übrigen sehr gut verstehen. Ich stehe auch lieber am richtigen Ende der Nadel und hasse es,
Ja.
wenn mich jemand akupunktiert. Ich mache das nur selber.
Ah, gut, danke dir. Ja, das mache ich auch. Inzwischen wirklich auch nur selbst bei mir.
Mach das nur selber. Aber ich nehme ja auch eigentlich am liebsten selber Blut ab und lege mir selber Zugänge, weil ich das
Ja.
immer katastrophal finde, wenn das jemand anders macht. Insofern totales Verständnis von meiner Seite.
Okay, gut.
Genau, also jetzt haben wir ein bisschen über dich gesprochen. Und wollen natürlich auch über ein Thema sprechen, was Maren und ich seit wirklich langer, langer Zeit auf unserer Themenliste haben und uns beide da aber immer nicht so ganz kompetent genug dafür gefühlt haben, weil es nicht unser Hauptaugenmerk ist. Und zwar zum Thema, wenn wir es jetzt mal so einfach anfangen, Fibromyalgie und dann natürlich Schmerzsyndrome, aber vor allem auch Fibromyalgie. Für uns ist das so ein bisschen, ja, so ein bisschen eine Blackbox. Ich glaube auch für viele andere Kollegen noch, ja. Starte doch da mal, weil das hat, also ist ja auch einer deiner Schwerpunkte.
Richtig.
Was genau ist Fibromyalgie? Warum ist es so schwierig, ein korrektes Bewusstsein dafür zu kriegen? Und was kann ich als Patient aber auch so feststellen, wenn ich denke, na, vielleicht habe ich es doch, ne? Weil mein Gefühl ist es, Fibromyalgie ist so ein Stempel, der gerne mal aufgeklebt wird, wenn man irgendwie keine Ahnung hat, wie es weitergeht. Aber es ist ja viel mehr.
Ja, das ist richtig. Also ein Vorgänger von uns, der Theophrastus, das war ein Schüler des Aristoteles, der hat schon, ich weiß nicht, 2200, vor 2200 Jahren gesagt, das sind generalisierte Schmerzen in Muskeln und Sehnen mit der speziellen Wesensart Mattheit. Und ich finde, das ist, bringt es eigentlich schon ganz gut rüber, ne? Also Fibromyalgie, das ist Fibra ist die Faser, Mys ist der Muskel, Algos ist der Schmerz. Ne, also eigentlich erstmal Fasermuskelschmerz und das ist ein Syndrom, weil es eben noch kombiniert ist, auch mit Müdigkeit, Erschöpfung, mit Schlafstörungen und mit kognitiven Einschränkungen, also so Gedächtnislücken, Wortfindungsstörungen, ha, wie ich jetzt gerade hatte. Und ja, Konzentration. Und das alles über 3 Monate schon. Also myofasziale Ganzkörperschmerzen, Schlafstörungen, Erschöpfung, kognitive Einschränkungen. Über 3 Monate. Das ist eigentlich die Definition.
Und
Und
das
du
muss
fragtest,
alles
ja.
vorhanden sein?
Also eigentlich im Vollbild, ja. Das ist, also das Hauptkriterium sind, wie gesagt, diese myofaszialen Ganzkörperschmerzen. Also das heißt, für die Kriterien, die ACR-Kriterien, also die wurden vor 10 Jahren aufgestellt, die ACR-Kriterien. Das heißt, das amerikanische College für Rheumatologie hat die aufgestellt. Und zwar das Hauptkriterium tatsächlich der myofasziale Schmerz. Also ne, wenn ich beim Patienten den Arm drücke, dann tut das weh. Bei mir tut das nicht weh, aber bei dem Patienten tut es einfach dann auch schon weh. Und zwar nicht nur in einem Bereich, sondern in mindestens 4 von 5 Körperbereichen. Und da werden einmal das linke Bein wird dazu gezählt, das rechte Bein ist ein Bereich, der rechte Arm mit rechtem Kiefer, der linke Arm mit linkem Kiefer und der Rumpf. Das sind diese 5 Bereiche und wir haben halt in mindestens 4 von diesen Bereichen seit mindestens 3 Monaten Schmerzen. Die sind manchmal auch wandernd und kommt später dieser Windaspekt auch mit rein. Und ja, das Schwierige ist eigentlich, dass das Bewusstsein dafür einfach noch nicht so richtig in der Ärzteschaft so vorhanden ist. Also seit 1990 ist das tatsächlich schon eine Krankheit, die auf der Liste der WHO steht, ja. Also, das ist ja schon ja, 36 Jahre lang. Und für viele war das dann aber immer diese Ausschlussdiagnose. Und das ist ja eigentlich, was mir so am Herzen liegt, dass ich versuche, davon wegzukommen, oder beziehungsweise auch meine Kollegen und auch die Patienten so ein bisschen von dieser Einstellung dazu, dass es eine Ausschlussdiagnose ist, wegzubekommen. Es ist so, dass wir heute wissen, dass eben Fibromyalgie bestehen kann und gleichzeitig auch eine rheumatologische Krankheit. Ne? Im Gegenteil, also die begünstigen sich gegenseitig. Also Rheuma-Patienten haben 5 bis 6 Mal öfter auch Fibromyalgie. Ja, und wenn diese Kriterien erfüllt sind, wie gesagt, diese Ganzkörperschmerzen und dann die Nebenkriterien, also Schlafstörung mit unerholsamem Schlaf nochmal, Tagesmüdigkeit, Fatigue-Symptomatik und ja, einfach Erschöpfung und als drittes diese kognitiven Einschränkungen, dann kann man das klar definieren und klar diagnostizieren. Und es gibt auch so ein Es gibt noch so ein paar weitere Kriterien, die wir noch so oft dabei haben, aber die da nicht bei sein müssen. Und das ist zum einen Reizdarmsymptomatik, Bauchschmerzen, einmal dieses Feld, dann das Kopfschmerzfeld und außerdem noch so aus dem psychischen Bereich Depressionen und Ängste. Also die finden wir ganz oft gleichzeitig.
Kann man jetzt sagen, sind häufiger Frauen oder sind häufiger Männer betroffen oder ist das Geschlechter gleich verteilt? Und aus deiner klinischen, also und praktischen Erfahrung jetzt in der Praxis, gibt es irgendwelche Auslöser für so eine Fibromyalgie oder Risikofaktoren?
Ja, also zum ersten Teil der Frage, es sind schon mehr Frauen betroffen als Männer. aber tatsächlich gar nicht so schrecklich viel mehr. Also die Angaben schwanken von 4 zu 3, also Frauen zu Männern, bis zu 10 zu 1. Ne? Also ich denke, für mich gerade, als ich einmal irgendwie einen Vortrag vorbereitet habe und auf so eine neuere Studie auch gekommen bin, da habe ich auch erstmal gemerkt, ah ja, eigentlich ist das gar nicht so, dieses, was wir immer im Kopf haben, das haben ja eigentlich fast nur Frauen, sondern da habe ich selbst mal meine ganzen Schmerzpatienten durchgescannt und gemerkt, ah ja, der Herr hat ja doch auch ein Fibromyalgie-Syndrom. Der Herr ist da positiv drauf auf die Kriterien und dann war mein Ansatz auch ganz anders. Also es sind mehr Frauen, aber es sind auch viele Männer betroffen. Gut, und ja, der zweite Teil der Frage war, dass die Auslöser, ne, danach hast du gefragt. Also es gibt so, ja, in den Patientenvorträgen über Fibromyalgie, die ich immer halte, spreche ich eigentlich von sechs Dimensionen, so Ursachendimensionen. Aber ich denke, so für mich so ganz wichtig hervorzuheben, ist eigentlich diese biografische Komponente. Also wir haben bei den Betroffenen ganz, ganz häufig in der Kindheit oder in der Jugend Traumatisierung, komplexe Traumatisierung, Gewalt, Missbrauch, Misshandlung, Trennung, Verluste. Und in meiner Zeit in der multimodalen Schmerztherapie, als ich die Weiterbildung hatte zur Schmerztherapeutin, habe ich gelernt, eigentlich von Beginn an biografisch zu fragen. Also das ist wirklich hart, ne, was da so an Vorgeschichten zum Vorschein kommt und wirklich erschütternd und manchmal echt richtig traurig. Und wenn man jetzt noch mal so ein bisschen, ja, auch auf die Hinweise schaut, was ich immer ganz interessant finde, es bestehen diese dysfunktionalen Durchhaltestrategien. Die Betroffenen, die versuchen immer zu funktionieren. Das haben sie in der Regel in der Kindheit gelernt. Ich muss funktionieren, ich muss meine Liebe verdienen. Ne? Meine Bedürfnisse sind nicht wichtig. Meine Emotionen, mein Gefühl ist nicht richtig. Und das ist auch wirklich hart. Und deswegen gehen die Betroffenen ganz oft immer über ihre Grenzen. Ne? Also sie haben nie gelernt, diese Belastungsgrenze richtig wahrzunehmen, ihre eigene. Und deswegen, sie spüren diese nicht, überschreiten die Grenze, überfordern sich. Und ja, das ist dann auch, ne, Ziel der Therapie eigentlich, dass die Betroffenen auch lernen, ihre eigenen Grenzen überhaupt erstmal spüren zu können, damit sie da irgendwas ändern können. Also wenn es einem Fibromyalgie-Patienten, das sage ich ganz oft so ne, im Erstgespräch oder so, ne, ist das bei Ihnen auch so, ne? Das Typische beim Fibromyalgie-Patienten, wenn dem mal es einem Tag ein bisschen besser geht, dann sagt er, oh ja, jetzt muss ich die Wäsche waschen, jetzt muss ich putzen, jetzt muss ich noch saugen, ne? Und er eigentlich auch noch die ganzen Fenster putzen und ja, geht komplett über die Grenzen, schafft das in dem Moment auch, aber dann zieht der Körper die Notbremse. Ne? Der Schmerz ist dann die Notbremse des Körpers und dann geht erstmal 2 Tage lang wieder so gar nichts. Das ist ganz typisch und das kennt eigentlich jeder Fibromyalgie-Patient.
Was ich jetzt auch spannend fand, wo du gesagt hast mit Diagnosekriterien, ich habe gerade so ein bisschen parallel überlegt, das sind ja. Also ich frage oder stelle fest sozusagen, wenn du das so sagst, mit den Schmerzen in mindestens 4 von 5 Teilen und den also Schlafbeschwerden und Konzentrationsbeschwerden, das wird ja wahrscheinlich alles auf Aussagen der Patienten beruhen, oder? Da wird es ja jetzt außer jetzt zum Beispiel einer Schmerzskala oder einem Schlaftagebuch oder so, aber ihr werdet da jetzt ja keine harten Schlaflabor-Ergebnisse machen oder irgendwelche Konzentrations- oder Demenztests oder so. Weil was mir gerade so ein bisschen kommt, ist eben genau diese Schleife und ich glaube, deswegen ist es auch so schwierig für Kollegen, das zu greifen und natürlich dann auch für die Patienten adäquat zu erklären. Also korrigiere mich, wenn ich jetzt falsch liege, es ist wirklich eine Frage. Alles, was sozusagen diagnostiziert wird, basiert auf der Aussage des Patienten, weil die Schmerzen ja nicht unbedingt einhergehen mit extremer, weiß ich nicht, Überhitzung oder Entzündungsreaktion oder Schwellung oder sonstiges, sondern tatsächlich ja durch den Patienten beschrieben sind. Und was dann eben, finde ich, häufig kommt, ist diese Einstufung und ein Stück weit, glaube ich, ist da auch eine Schnittmenge in, naja, dann ist es was Psychisches und hast du ja auch gerade gesagt, oftmals gibt es da auch einfach ganz viel psychische Geschichte, die dazu führt, ne? Und was ich oft erlebe, ist, dass die Patienten dann, weil man eben nicht sozusagen so downtracken kann und wirklich sagen kann, so, wir haben hier diese eine Zahl und so ist es jetzt und was weiß ich, dass die dann also so eingeklastert werden in, naja, das ist halt alles psychisch und ihnen häufig dann auch gesagt wird, naja, so richtig, Also so richtig schlimm ist es ja nicht, ne? Sie stellen sich da so ein bisschen an und andere haben das ja auch. Erlebst du das häufig auch und stimmt das, was ich jetzt gerade so zusammengefasst habe, dass es eigentlich vor allem die Diagnose zwar natürlich in Kriterien läuft, aber die Kriterien definiert werden dadurch, was der Patient sagt. Ist es korrekt so vom Schulmedizinischen her?
Ja, das ist richtig. Also wir haben jetzt keine speziellen Laborwerte zum Beispiel oder ein Röntgenbild oder irgendwas, was man so, naja, was sich ja auch die Betroffenen immer so wünschen, dass sie irgendwie einen
Ja.
Beweis dafür haben, irgendwas Handfestes, wo man das nachweisen kann. Nee, aber das ist tatsächlich wirklich komplett aus der Anamnese, ne,
Ja.
heraus. Also es gibt natürlich Forschung, ne, und es gibt auch schon, ja, so Peptidfragmente und so, die jetzt inzwischen schon gefunden werden, die immer überproportional häufig auftreten. Aber dieses ganz Typische gibt es nicht. Aus deinem Bereich, da aus der Neurologie, die Small Fiber Polyneuropathie, die zum Beispiel, ne, also wo die ganz, ganz feinen Nervenfasern geschädigt sind, das kann man ja durch Standsbiopsien dann auch eine Probeexzision dann nachweisen.
Aber
Die
zum Beispiel
treten auch.
Migräne aus der Neuro ist halt so ein Thema, ne? Es
Ja,
gibt jetzt auch nicht
ja.
das eine Ding, wo du sagst, wenn das jemand hat, dann ist es zu 100% Migräne. Da leiden ja auch total viele Migränepatienten drunter.
Ja.
Deswegen, und auch da, also gibt es eine gute Schnittmenge mit Psychosomatik, definitiv. Also
Ja,
sehen wir auch bei ganz
absolut.
vielen Migränepatienten, ja. Und ich glaube, der Thematik und dem quasi Vorwurf muss man sich generell in der Schmerzmedizin auch stellen, dass Schmerzen häufig eben auch einen riesen Unterbau haben und dazu eben auch die Psyche, Psychosomatik gehört, ne?
Ja, also ich bin da eh Anhänger eigentlich von der These, dass man, dass jede Krankheit psychosomatisch ist, dass jede Erkrankung hat ja einen körperlichen und einen seelischen Anteil. Selbst wenn ich mir das Bein breche und dann kann ich nicht zu der Party gehen und sowas, dann bin ich traurig, das hat einen seelischen Anteil. Also man kann da Körper und Seele einfach nicht trennen, das denke ich. Und aber das ist natürlich für die Betroffenen oder für die Patienten auch sehr kränkend. Immer dieses, ne, da ist nichts, da wird nichts gefunden, sie haben eigentlich nichts, ne. Das ist ein ganz, ganz langer Leidensweg an Kränkungen, an jahrelanges Nicht-Gehört-Werden, ne. Also wirklich so Kränkung, Verurteilung, und das ist eigentlich so ein Vertrauensbruch auch, ne. Wir sagen, also in Studien hat sich gezeigt, dass durchschnittlich die Diagnose Fibromyalgie nach 6,5 Jahren gestellt wird, erst 6,5 Jahre Suche. Und ich habe auch aber ganz, ganz viele Patienten, die das erst nach 20 Jahren gesagt
Ja.
bekommen und manche vielleicht auch nie, ne? Aber
Ja.
das ist genau dies, ne? Also die Betroffenen müssen irgendwie das auch wieder erlernen, ne? Also, ne, sie haben wieder dieses Erleben wie in der Kindheit, ne? Mein Gefühl ist nicht richtig und mein Bedürfnis ist nicht wichtig, ich kann nicht in das vertrauen, was ich spüre. Und, das ist natürlich dieser psychische Anteil, aber wir haben neurobiologisch ja eine Grundlage. Also der Schmerz, egal ob es das gebrochene Bein ist oder ob es die Fibromyalgie ist, entsteht ja schon im Gehirn. Das ist ja schon so. Und vielleicht, wenn man das so ein bisschen unterteilt und clustern will, dieser akute Schmerz abzugrenzen vom chronischen Schmerz, ist ja eigentlich, der akute Schmerz hat eine Warnfunktion, der hat eine, ja, der schützt uns, ist eigentlich was Gutes, ne, damit wir, ne, wenn die Hand auf der heißen Herdplatte liegt, dass wir die ganz schnell wieder wegziehen, damit, ja, man sich einfach nicht verletzt, ne. Und der chronische Schmerz hat ja in der Regel auch diesen, ja, akuten Schmerz eigentlich so als Grundlage, und da finden wir ja in der Regel ja irgendwie auch eine, ja, Schädigung im Vorfeld, beziehungsweise einen Ort oder eine Ursache, ne, die abgrenzbar ist. Und dann durch Lernprozesse im Gehirn, ja, durch immer wieder dieses Erleben des Schmerzes und Erlernen des Schmerzes, wird man einfach immer wieder sensibler drauf. Und das ist diese Chronifizierung, ne? Also, ne, man hat eine Knieverletzung und trotzdem nach 3 Jahren, obwohl das eigentlich schon längst alles abgeheilt ist, ist da trotzdem noch Schmerz drin, weil das Schmerzgedächtnis sich einfach so ausgebildet hat. Und da kommen halt verschiedene Faktoren zu. Und ja, das Fibromyalgie-Syndrom, nochmal, um das wieder abzugrenzen, das ist nochmal wieder ein bisschen anders. Was Besonderes, also wir sprechen da jetzt so seit einigen Jahren von nociplastischem Schmerz. Das heißt, der hat die Grundlage von, ja, auch wieder diesem Erlernen und der erhöhten Sensibilisierung im Gehirn. Aber ohne dass wir diesen Schmerzort vorher haben, diesen Akutschmerz, sondern der bildet sich aus verschiedenen Gründen dann gleichzeitig überall. Und deswegen auch dieser generalisierte Schmerz, ne? Wir haben eben nicht diesen einen Ort, der da Probleme macht, und nicht diese eine Stelle, die nicht gut funktioniert oder so, sondern wir haben das generalisiert. Es ist tatsächlich ein Prozess im Gehirn und in der Schmerzverarbeitung, die ist dann fehlerhaft.
fand es so schön, wie du es beschrieben hast, dass das Ganze doch psychosomatisch ist, weil viele denken so, oh, totales Stigma und so weiter. Und genau das ist ja auch der Punkt, wo wir die Patienten häufig dann in der TCM-Praxis tatsächlich sehen und die total dankbar sind. Ne, also es ist nicht selbstverständlich, dass jeder Schulmediziner, wir drei sind ja alle Schulmedizinerinnen, das wirklich auch so sieht und so annimmt und akzeptiert, ne, und es so schön auch greift und erklärt. Und die sind total dankbar, wenn man auf einmal eben, ne, dieses ganze körperlich, Psyche, Geist und so weiter nicht trennt, sondern als eins sieht.
Ja.
Wenn man jetzt mal von der TCM-Brille auch auf die Fibromyalgie schaut, es ist ja TCM nicht, wenn wir jetzt die Diagnose haben, ist ja nicht eine Syndrommuster da nur für die Fibromyalgie zuständig. Welche Syndrommuster begegnen dir da tatsächlich in deinem Alltag chinesisch gedacht am meisten? Du hattest vorhin schon den Wind angedeutet. Wind ist ja immer so eine wechselhafte Symptomatik in der chinesischen Medizin. Was ist da das, was dir am häufigsten
Ja.
begegnet?
Ja, tatsächlich gibt es da ja ein Konzept, was relativ präzise das auch erfasst, das B-Syndrom. Ne? Das finde ich immer, es ist ja so ein Sammelbegriff eigentlich für Obstruktion, also für ein Feststecken von Qi oder Blut in den Leitbahnen, also in den Meridianen des Körpers. Und ja, das geschieht ja durch das Eindringen äußerer pathogener Faktoren. Also da gibt es ja Hitze und Kälte, Wind, ne? Und Nässe. Ne? Und ja, bei dem Fibromyalgie-Syndrom habe ich dann halt tatsächlich eher so dieses, zum einen das Windbi, das Fengbi. Da haben wir ja diesen wandernden Aspekt überall im Körper. Ne? Das ist verbunden mit Leber und Galle. Ne? Also der Leber und der Galle sind ja auch die Sehnen und die Muskeln zugeordnet. Und da finden wir ja dann auch diesen Schmerz. Ne? Und wir haben dieses, ne, mit dem Wetterwechsel. Ne? Das ist ganz, ganz typisch, ne? Dass ich denke, durch Luftdruckschwankungen, dass da der Schmerz verstärkt wird. Also diese Wetterfühligkeit in einer großen Studie in den USA, da waren, ich weiß nicht, 2.500 Fibromyalgie-Patienten befragt worden. Ne? An erster Stelle standen halt die myofaszialen Schmerzen und schon an zweiter Stelle mit 82%, ne, wurde von Wetterfühligkeit berichtet. Und das sehe ich halt auch so in meinem Alltag. Ne? Also das finde ich, ist dieser eine Aspekt, ne, also dieses Windbi, das wandernde Bi und dann der andere Aspekt, der ja sehr massiv auch ist, ist dieses Feuchtigkeitsbi, das Shibi, haftendes Bi. Also wir haben diese Verstopfung, ne, dieses angesammelt sein. Also ganz viele Patienten, die Fibromyalgie haben, berichten das ja, dass sie sich so, ja, diese Morgensteifigkeit haben, dass sie sich fühlen, ne, auch wenn man es nicht sieht, als wären die Hände ganz dick, sie können sie ganz schlecht bewegen und ganz oft haben wir auch Lip-Lymphödeme am Körper und so, also dieses, ja, dieser Schleim, ne, diese Ansammlung, ne, etwas feste Feuchtigkeit oder so, die sehen wir da halt auch ganz viel. Und das hat wiederum mit dem Milz-Qi wieder total viel zu tun. Also da Milz ist ja auch der Feuchtigkeit sozusagen oder Milz und Magen sind dem Feuchtigkeitsbi zugeordnet und ja, da findet man das wirklich, diesen Milzmangel dann
Das
ganz
wollte ich
deutlich.
nämlich auch gerade sagen. Also was ich auch so schwierig in der Behandlung finde, also ich gehe ganz total mit am Ende, das, was wir sehen, ist diese Schleim- und Windkomponente. Aber was ich finde, und das passt auch ein bisschen zu dem, was du beschrieben hast, wo die Patienten herkommen, was ich wirklich fast schon beeindruckend finde im Negativen, ist, wie unendlich geschwächt diese Patienten eigentlich oft sind. Also wenn man da wirklich mal dann echt mitgeht, und das passt ja dann auch, also wenn wir in dieses ganze Organsystem Magen-Milz vor allem reinschauen, dann haben die oft also wirklich ganz ausgeprägte, zumindest mal Qi-Mangelsyndrome, teilweise wirklich auch Yang-Mangel, also Milz-Yang-Mangelsymptome, ja. Das passt natürlich dann auch mit dieser kognitiven Minderbelastbarkeit, nenne ich es jetzt mal, ja, mit dieser Antriebsminderung und so. Und ich finde, da stecken unfassbar schwere Mangelsymptome oft dahinter oder Syndrome, die zwar nach außen hin gar nicht so wirken, weil nach außen hin wirkt es eben sozusagen wie ein akutes Bild, aber eigentlich das, was sozusagen innen drin ist, ist ganz viel Mangel. Und das finde ich eine echt herausfordernde Situation, auch für Therapeuten, weil da so wenig da ist, mit dem ich arbeiten kann, ja. Also oft ist es auch schon so, wenn die Patienten überhaupt kommen, haben sie ja schon einen riesen Schritt gemacht, aber die dann zu motivieren, selbst kleinste Dinge umzusetzen, finde ich wahnsinnig schwierig, weil da so wenig ist, mit dem ich arbeiten kann, sozusagen. Ja, also ist meine Erfahrung. Und da wäre so ein bisschen die Frage, wenn wir jetzt mal wirklich sozusagen die TCM-Brille aufsetzen, ja, und weggehen von dieser Schulmedizin, weil es ist ja auch ein TCM-Podcast. Wo fängst du an? Also, wo du aufhörst, wäre natürlich, dass es sich komplett erholt, klar. Aber was sind so die ersten Sachen? Weil eben nochmal meine Erfahrung ist, die Patienten, gebe ich dir recht, haben einen ganz langen Weg hinter sich, häufig sehr gekränkt, teilweise aber auch durch diese Muster schon fast irgendwo zwischen unwillig und unfähig, aus sich selber raus was zu ändern. Und da finde ich, braucht es ganz viel Motivation, Unterstützung, um wirklich so die einfachsten Dinge zu machen. Und ich glaube, das ist auch das, was viele allzu frustrierend erleben, dass du dich mit den Patienten so auseinandersetzen musst und die trotzdem eben dieses Feuchte haben, dieses Lätscherte, dieses nicht in Antrieb kommen. Was sind so die drei Dinge, wo du aus ärztlich-therapeutischer Sicht sagst, so, damit fangen wir mal an.
Also gut, im ersten Kontakt natürlich möchte ich ja erstmal auch Vertrauen aufbauen, weil ja gerade eben immer diese, ja, dieses nicht gehört werden, dieses gekränkte, ne, dieser Aspekt da ist. Und was ich eigentlich ganz gut finde und wichtig finde, ist, und das ist so immer so mein Schlusssatz bei meinen Patientenvorträgen, ne, dass sie, ne, da sage ich immer, beende den Kampf gegen den eigenen Körper und schließe Frieden mit ihm. Ne? Weil
Okay.
dieses, ne, gerade durch diese ganze Kränkung und dadurch diese Verurteilung, ne, und der, ne, ich will funktionieren, aber mein Körper macht nicht mit, ne? Das ist ja genau dieses, ne, dieser ständige Struggle, der verstärkt ja das immer noch mehr und der blockiert auch. Ne? Und es ist ja immer so ein bisschen schwierig. Ne? Dann, man suggeriert dem Patienten ja dann auch, ja, du machst einfach, du gibst dir nicht genug Mühe, deswegen ist das so, ne? Und das ist halt erstmal ganz, ganz schwierig, wirklich da anzukommen. Und da braucht man echt auch Zeit. Und das ist ja auch das Schöne in der traditionellen chinesischen Medizin, dass wir da einfach doch nochmal mehr diesen ganzheitlichen Blick haben und auf die, ja, auf diejenigen eingehen.
Also
Also,
radikale Akzeptanz der Situation.
ja, genau. Also das ist schon richtig, ne? Akzeptanz, ne? ACT ist ja auch in der Verhaltenstherapie ein großes Thema, ne? Um erstmal Frieden zu schließen, ne? Den Schmerz so ein bisschen, ne, an die Hand zu nehmen und dann loszugehen. So, also du hast gefragt nach
Drei therapeutischen, genau. Also wenn du jetzt wirklich sagen würdest,
ja.
das wären so die drei Dinge, die du einem Therapeuten, also ich zum Beispiel versuche, das Thema Schmerz auf die zweite Seite der Prio-Liste zu schieben. Also von mir aus, weil ich für mich das Gefühl habe, wenn wir an dem Schmerz arbeiten, das ist schon sinnig, aber ich versuche denen zu erklären, der Schmerz kommt, weil die Erschöpfung so groß ist und wir arbeiten jetzt erstmal an der Erschöpfung und in zweiter Linie am
Ja, ist
Schmerz. Ich weiß,
richtig.
also das ist so mein Vorgehen, weil ich das pragmatisch finde und dementsprechend wären meine Tipps alle dahingehend, Akupunktur, Pharmakologie, Therapien, Lebensstil und so für Aufbau. Macht es Sinn oder?
Aufbau, genau, ja. Und ne, Schlaf gerade, ne, das ist ja wirklich ein Perpetuum mobile, ne? Dadurch, dass dieser der Schlaf so schlecht ist, ne, ist diese Tagesmüdigkeit da. Und dann ja, fehlt ja ganz oft dieser Antrieb überhaupt, ne, zum Beispiel mal Sachen zu machen, die gut tun würden, wie jetzt vielleicht mal Qigong oder so, ne? Oder irgendwas in die Bewegung zu kommen, ne? Oder Entspannungstherapien oder auch. Ja, Psychotherapie ist ja auch oft ein Aspekt, wo ich sage, hey, Verhaltenstherapie würde jetzt total gut helfen, ne? Also ich verordne dann manchmal so digitale Gesundheitsanwendungen. Das ist, finde ich, eigentlich ganz schön. Da gibt es eine für chronische Schmerzen, damit derjenige das erstmal da so ein bisschen abgeholt wird und da erstmal wirklich auch was mit anfangen kann und selbst auch gucken kann, was ist denn jetzt wirklich der klare, akute Schmerz und was ist jetzt vielleicht dieser andere Schmerz, ne? Also an dem Schlaf zu arbeiten, finde ich auch, das ist unheimlich wichtig, dann. Ja, die Einstellung zum eigenen Körper, ne, was ich vorher gesagt habe, das finde ich unbedingt auch total wichtig. Ja, Pausen einlegen. Ich glaube, das ist ja das, ne, die eigenen Grenzen erkennen und dann auch mal die Pausen einlegen, damit eben diese Erschöpfung nicht immer tiefer geht und dieser Abbau, ne, immer weitergeht.
Ja, da kommt ja immer jetzt auch, da fällt eine Empfehlung immer wieder dieser, ne, Milchtea-Mangel, dieser Mittenmangel. Und das Problem ist ja, Ich glaube, darauf wolltest du auch raus, Sandra, und ich sehe das auch immer wieder. Wir haben ja auf der einen Seite durch die Stagnation und durch den Wind und durch die Feuchtigkeit ein zu viel. Und das macht ja unseren Schmerz, die Stagnation. Und auf der anderen Seite haben wir die massive Schwäche. Und wir müssen uns ja immer in der chinesischen Medizin immer überlegen, was behandeln wir zuerst, Symptom oder die Wurzel? Und ich finde, gerade beim Fibromyalgie-Syndrom ist so wichtig, die Patienten erstmal aufzufüllen, dass wir auch ein Qi haben, mit dem wir arbeiten können. Weil wenn du die Fibromyalgie-Patienten jetzt mit, was weiß ich, wie vielen Nadeln stimulierst, hast du, kann es sein, dass die nicht mehr aus deiner Praxis rauskommen. Die sind so fertig, die müssen sich erstmal hinsetzen, Tee trinken, ihre Abholperson anrufen, ja, und das ist überhaupt nicht böse gemeint, sondern da merkt man einfach, und ich glaube, wenn man mit der TCM anfängt zu arbeiten, ist das genauso, sind das die Punkte, wo man lernt, dass wenn jemand zu leer ist, zu schwach ist, dass man einfach Piano auch macht, ne? Dass vielleicht auch mal
Richtig.
4 Nadeln, 6 Nadeln reichen, um zu stärken, plus dann, wir arbeiten ja beide mit Kräutern, die Sandra und ich, um
Kräutermedizin,
da zu stärken, weil mit nur Akupunktur ist ja das Stärken und das Auffüllen nahezu nicht möglich, muss man auch sagen. Ne? Also da muss man erstmal so diese Basis schaffen. Und das finde ich immer wieder sehr, sehr beeindruckend. Und wie du da sagst, dass die Patienten eben auch selber ins Tun kommen. Ne? Das ist ganz wichtig, dass sie das akzeptieren, Pausen machen, dass der Schlaf wieder auch passieren kann. Ne? Das ist ja auch häufig ein Thema, dass die gar nicht einschlafen, dann schlafen sie nicht durch, dann sind sie noch müder. Und das ist, wie du sagst, dieses unglaubliche Perpetuum mobile. Das ist unglaublich.
Richtig.
Wie
Sehe ich auch
siehst
so.
du denn, weil also ich finde diese Aspekte mit irgendwie Therapie und sowas, die finde ich total wichtig, kommt aus der Neurologie mit jetzt auch einer gewissen Psychiatrie-Erfahrung. Ist es für mich aber immer so, dass ich tatsächlich eher so bin, dass ich dem Patienten sage, das machen wir dann mal, weil auch Therapie, also wer mal tatsächlich sich wirklich mit Therapie auseinandergesetzt hat oder mit also sinnvollem Coaching und diesen ganzen, das sind ja alles Verfahren, die sind super wichtig, gar keine Frage. Aber extrem energieraubend. Erstmal, im ersten Anlauf, ja, bis du da hinkommst. Das heißt, also den Gedanken verstehe ich total, die Empfehlung gebe ich auch. Aber ich fange wirklich mit so Basics an, wie Maren auch schon gesagt hat, so wirklich mal Kräuter stärken, 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 stärken. Akupunktur tendenziell eher Moxa sogar, für viel Wärme, Wärme, Wärme. Auch wenn die von den Schmerzen her vielleicht eher brennende Schmerzen hätten, die das eigentlich ausschließen, aber in Kombination dann doch. Und ich versuche denen wirklich so zum Beispiel auch TCM-Ernährung ans Herz zu legen, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass die ganz oft eine Ernährung dann auch haben, die
Richtig.
TCM-technisch völlig unpassend ist. Die dann vielleicht auch noch abnehmen wollen, weil sie eben
Ja,
vielleicht doch
genau.
irgendwo einlagern und so, dann essen sie ganz viel Kalt- und Rohkost,
Ja,
ganz
ja.
kalorienreduziert, ganz viel, weiß ich nicht, Skier und Proteine und so. Und also eine Sache, ich meine, Maren und ich sagen das eh immer im Podcast, aber ich sage wirklich da so, fangen Sie mal an mit einem warmen
Ja,
Frühstück, lassen Sie Rohkost,
genau.
lassen Sie Milchprodukte. Basic, wirklich
Genau.
basic, basic, basic. Machst du das auch so? Weil das sind, also für mein Gefühl, das sind so ganz kleine Schritte, die für die aber eh schon groß sind für viele und die aber einen Hebel haben, wo die wirklich merken, aha, okay, gut, einfach und bringt mir was.
Ja,
Also,
genau. Also
ja.
Ernährung ist für mich da auch immer ein großes Thema. Genau, das warme Frühstück, ne? Klar,
Ja.
da müssen wir natürlich einmal darüber sprechen und da finde ich auch, also dieses kalte Frühstücken oder überhaupt den ganzen Tag kalt, ne? Also im Sommer, ne, wie du sagst, dann wollen diejenigen noch ein bisschen abnehmen, weil ja da so viel Ansammlung im Körper ist, ne? Und dann essen sie mir das auch noch kalt, weil sie dann, ne, Salat und irgendwas, ne? Also das ist ganz furchtbar. Das stimmt. Und ja, Milchprodukte, die fördern ja die Ansammlung, das sage ich auch, ne, dem Patienten. Und das ist auch ja inzwischen schon nachgewiesen, dass Milchprodukte, auch Zucker und Weißmehl, das sage ich dem Patienten auch, dass sie die weglassen sollen oder reduzieren sollen, weil das alles ja diese Ansammlung verstärkt, diese Verschleimung. Und da gibt es ja nun auch inzwischen Studien dazu, dass, also schulmedizinisch gesehen, dass es da eine Silent Inflammation gibt, ne, die da angetriggert wird. Also diese ganz, ganz niederschwelligen Entzündungsprozesse, die wir einfach gar nicht nachweisen können im Labor, die werden dadurch angetriggert und das wird da verstärkt. Und was ich ja auch immer gerne empfehle, ist Reis, ne, in allen Formen, also Mir passiert das ja auch mal dann ab und zu, dass irgendwie das Handy irgendwie ins Wasser fällt. Dann, was mache ich dann? Dann lege ich das Handy in Reis rein, ne? Der saugt diese Feuchtigkeit auf, ne? Also das ganz gerne, ne? Das finde ich auch total wichtig und gut, ne? Also bei der Ernährung. Absolut.
Und es sind ja auch so kleine Schritte, die man da empfehlen kann, gerade mit der Ernährung, wo man so zu Hause selber machen kann. Die kommen in die Selbstwirksamkeit wieder, was ja auch total für die Psyche wieder positiv ist und dass sie selber merken, ich kann doch was machen, weil häufig habe ich auch schon erlebt, dass sie dann sich fühlen, als würden sie dauernd Vorwürfe bekommen von der Familie. Sie kommen nicht hoch, ne? Sie sind so
Richtig.
träge, so von dieser Schwere einfach, die durch die Feuchtigkeit kommt. Und selber machen sie sich natürlich auch die Vorwürfe, weil sie es merken an ihren schlechten Tagen, dass sie nicht so richtig in Schwung kommen. Und da habe ich wirklich so das Gefühl, es ist extrem wichtig, in die kleinen Schritte zu kommen, weil es gibt ja auch keinen Vorwurf zu machen. Sie können einfach nicht, ne? Und das ist das, was viele Kolleginnen und Kollegen, finde ich, einfach auch noch nicht verstanden haben. Ne? Die wollen ja, aber sie können wirklich nicht. Und auch
Ja,
diese
da merken.
Selbstakzeptanz dann, ne? Und wenn man das
Ja.
eben den Patienten auch erklärt und sagen kann, hey, die chinesische Medizin sieht es so und so und dadurch kommen die und die Symptome und die haben sie und sie können nichts dafür, aber in kleinen Schritten, Hand in Hand, können wir jetzt zusammen gehen und das in den Griff bekommen, finde ich. Das ist so häufig so ein Leuchten in den Augen und dann so, ja, das machen wir jetzt und das schaffe ich
Ja,
auch. Und so, ne,
super.
kommt man dann auch wieder, denke ich, schulmedizinisch rein in die Therapien, die man auch noch wahrscheinlich dann braucht, mit Verhaltenstherapie, vielleicht Psychotherapie. Manchen reicht natürlich auch nur die TCM, aber
Ja,
wir
klar.
arbeiten ja alle gern integrativ und ich finde es immer wieder Wahnsinn zu sehen.
Ja, finde ich auch. Also gerade dieses Fraktionieren, was du sagst, diese ganz kleinen Schritte, ne, dass man nicht immer so Riesenstufen hat, sondern wirklich ganz kleine Schritte. Und erstmal, wenn es eben 5 Minuten Spaziergang erstmal ist, einfach damit dann auch sozusagen dieses Erfolgserlebnis kommt. Ja, das habe ich geschafft und das macht auch mein Körper mit, ne? Und nicht dieses, ja, früher bin ich immer 1,5 Stunden walken gegangen auf dem Berg und sowas und jetzt versuche ich das, geht nicht mehr. Auch mein Körper ist, ne, der macht wieder nicht mit, ne? Wieder dieser, ne, diese Trennung vom Körper, ne, finde ich auch ganz, ganz wichtig. Kleine Schritte, kleine und nicht zu viel. Ich neige da auch manchmal dazu, dann kommt jemand und dann habe ich, ah, da habe ich ja meinen Werkzeugkoffer und dann möchte ich dies und das und empfehle hier und da, ne? Aber echt, das ist wirklich so, da ist wirklich weniger mehr. Da hast du echt recht machen.
Und weil du vorhin so genickt hast, das konntet ihr dies jetzt hören, nicht sehen. Also zum Thema Moxa. Also Moxa ist ja sozusagen die Wärmebehandlung von Akupunktur bzw. Akupressurpunkten. Ich gebe denen tatsächlich auch gerne mal Empfehlungen für Moxa zu Hause mit, die sie dann zu Hause umsetzen können mit Moxa-Zigarren oder so. Machst du das auch oder ist das eher was, wo du sagst, es kommt dann im zweiten oder dritten Schritt? Oder Maren, auch machst du das auch? Das weiß ich gar nicht.
Boxen?
Bei Fibromyalgie-Patienten.
Unbedingt.
Ja, ich
Also,
auch.
ich finde mal, also, ja, du, sorry, hast du
Alles
mich
gut, ja,
dazwischen
ich finde es
gefragt.
total interessant. Ja, ich lerne doch von euch auch. Finde
Ich
ich
finde Moxen
spannend.
total wichtig, um eben die Mitte zu stärken.
Ja.
Gerade wenn du in den Yang-Mangel gehst, in den Milz-Yang-Mangel, finde ich das Moxen, das ist eben auch was, was sie zu Hause machen können. Ne? Und es hilft unglaublich. Also ich habe ja auch viele urologische Patienten, andere Krankheitsbilder mit Yang-Mangel, Nieren-Yang-Mangel, Milz-Yang-Mangel, was auch immer. Und Moxen ist so ein unglaublich gutes Handwerkszeug. Da kann dann der Ehepartner mithelfen. Die Kinder können Moxen, ne? Auch, und man kann andere mit einbeziehen, sich helfen lassen. Also unbedingt. Und ich finde auch gerade mit den brennenden Schmerzen, klar mache ich das jetzt nicht irgendwo, wo ich brennende Handschmerzen habe und moxe da an den Punkten, wäre blöd und falsch und kontraindiziert. Aber die Mittelpunkte, keine Ahnung, Magen 36, Renmai 6, um mit Qi zu stärken.
Magen 40.
Magen 40 unbedingt, um den Schleim rauszukriegen.
Ja,
Ja, unbedingt. Das
genau.
sind so, ja, unbedingt.
Machst du auch. Und du,
Ja.
Diana? Also da bin ich tatsächlich echt noch so ein bisschen geprägt vom Krankenhaus, wo das Thema Brandschutz immer so eine Riesensache war. Deswegen habe ich tatsächlich mir angewöhnt, in der Akupunktur tatsächlich diese Hot Stones zu nutzen. Also ich habe so einen Koffer, ne, so einen, den stecke ich in eine Dings, erstmal stecke ich in eine Steckdose, dann wärmen sich die Steine auf. Die habe ich immer liegen in meinem Akupunkturzimmer und dann nutze ich auch gerne hier diese Ren-Meridian-Punkte halt, um dann während der Narkose, ja.
Aber die
Anästhesistin.
hat
Also, während der Akupunktur habe ich dann gerne diese heißen Steine dann dort liegen. Aber das ist vielleicht wirklich noch, ja, ich müsste es jetzt mal umsetzen. Es ist irgendwie noch dieses Überbleibsel aus dem Krankenhaus. Aber das finde ich total schön. Werde ich jetzt wirklich auch mal ausprobieren. Also dem Patienten, ne, Wärme zu raten und Punkte zu wärmen oder ja viel Wärme zu nutzen, nicht nur warmes Essen, sondern auch Rapssamen, zum Beispiel Rapssamen kneten, warmes Rapssamen kneten, sowas, ne, für die Hände, für diese, ne, Morgensteifigkeit und so abends das Kneten, solche Sachen, das empfehle ich gerne. Und aber das mit der Moxa-Zigarre, das muss ich mal ausprobieren, ob ich das mal mit einzelnen Patienten bespreche. Das finde ich eigentlich spannend.
Ja, das ist insofern ganz cool, als dass es eben ja nicht brennt, sondern glüht. Und das heißt, die
Ja,
Gefahr
dieses
davon ist halt,
raucharme Moxa.
genau, und es gibt,
Ja.
also die klassischen sind ja
Raucharm, ja.
mit Beifuß, also die, ja, die qualmen stark und riechen lang. Aber es gibt eben auch diese raucharme Variante der Moxa-Zigarre und ich finde, die ist für zu Hause wirklich gut geeignet.
Ja.
Und so wie Maren auch gesagt hat, was ich schön finde, ist, du kriegst auch so eine Verbindung zum Umfeld, weil du auch sagen kannst, Mensch, kann mir jemand helfen? Und dadurch passiert oft was ganz Lustiges, dass das Umfeld wahrnimmt, der diejenige bemüht sich ja und der macht auch was, ja,
Ja.
selber und lässt nicht nur machen. Und damit, finde ich, bewegt sich so ein bisschen psychologisch auch noch was, ne? Aber jetzt haben wir ganz viel über diesen psychologisch, psychosomatisch und so weiter, ja, Teil gesprochen, der auch da ist. Und TCM-technisch ist ja so, dass es eh immer eine Emotion mindestens gibt, die zu einem
Ja.
Organsystem auch sozusagen passt, ja. Welche Emotionen würdest du denn da so definieren, die wichtigsten sind, ja, also vermutlich natürlich irgendwas mit Ärger, Frust und so, aber was sind so die Emotionen, die dir da quasi vor die Füße fallen in der Praxis?
Ganz oft dieses Grübeln halt, das ist ja wieder, ne, dieser Milz-Magen-Aspekt, dieses, ne, verstopfte Gedanken, wir sagen Fibrofog, ne, das ist ja auch dieses, ne, wie ein Nebel im Kopf, ne, also das ist, glaube ich, so ein ganz großes Problem und eben immer wieder dieses Hadern, das ist wieder dieser Struggle, der Kampf gegen den eigenen Körper, wo ich ja gerne ansetze, also das ist, glaube ich, für mich so der Hauptaspekt, ne.
Okay.
Wut, unterdrückte Wut tatsächlich auch, muss man sagen. Ne,
Ja, ich finde, die haben unfassbar viel Wut. Also
ja,
ich finde
das
die oft
durften.
so, und ich glaube, dass
Mhm,
diese
ja.
Wut, für die teilweise auch gar keinen Ausdruck haben, weil oft erlebe ich das, dass die,
Können sie ja nicht.
genau,
Ja,
ja, aber die
sie
sind
haben es
also
nicht
gar nicht
gelernt. Ja.
vorwürfig gemeint,
Ja,
sondern einfach
ja, ja.
faktisch,
Ja.
die sind so voller Wut, berechtigterweise,
Ja, ja.
wie wir wissen auch und so. Aber die haben überhaupt nie gelernt, dass das Gefühl Wut existiert oder die
Ja,
Emotion, ja, und
genau.
dass sie ein Recht auch darauf haben, dass sie es ausleben dürfen. Das finde ich ja
Ja.
auch immer, gerade bei Frauen finde ich das auch immer eine ganz spannende Kombi so von, ah, die wütende Frau und das gehört sich nicht und dann bist du kompliziert und
Ja.
nervig und hysterisch und überhaupt und so und
Ja,
dann wird
genau,
das sofort
hysterisch, ja.
konnotiert als, wow, und dann sind die
Ja.
angespannt bis unter die Haarspitzen und du denkst
Ja.
jetzt, boah, da ist so viel drin, wenn ich jetzt nur so ein bisschen anditsche, macht es wahrscheinlich gleich Patsch und die haben gar
Ja.
kein Gefühl dafür und erstmal
Ja.
überhaupt auch zu sagen so, es ist völlig fein, dass du wütend bist, es ist auch gar nicht schlimm, also völlig okay, ja, so
Angemessen, ne?
voll
Angemessen auch, ne? Das
angemessen,
absolut,
total
ja.
angemessen und am Ende auch ein Wahnsinnstrigger und dieses Wütendsein, dieser Frust und so, das ist nämlich auch der Frust anderen Therapeuten gegenüber, sich selber gegenüber und. Ich finde, das ist eine ganz gefährliche Teufelsspirale tatsächlich auch, ne?
Genau. Und das ist ja auch gerade dieses Emotionen, die nicht gespürt werden dürfen, die kommen irgendwo anders hoch. Ne? Bei den Fibromyalgie-Patienten ist es halt dann der Schmerz. Ne? Bei anderen ist es vielleicht die Neurodermitis, das Asthma oder was auch immer, Reizdarmsymptomatik. Aber Emotionen, wenn die nicht gespürt werden dürfen und nicht gespürt werden, dann kommen die irgendwo hoch, stören auf andere Weise. Deswegen ist das so wichtig, das erstmal zu lernen, auch das zu spüren.
Ja,
Dass das auch
ja.
sein darf, ne, was in der Kindheit aberzogen wurde, ne, dieses, ne, darfst nicht als Mädchen, ne, musst aber brav sein und lass dich nicht hier so viel bewegen und musst jetzt aber mal still sein und lieb und doch nicht hier rumschreien, ne. Ne, das muss irgendwie, da müssen die Betroffenen eine Erlaubnis kriegen wieder oder sich das selbst auch erlauben und langsam auch entdecken. Das ist echt, ne, da ist dann wieder die, ne, Psychotherapie später, ne, auch interessant, um da wirklich Fortschritte zu machen, ne, das zuzulassen, auch Emotionen, dass die
Ja.
gespürt werden dürfen.
Liebe Diana, wir haben heute die Fibromyalgie so umfassend besprochen und Sandra hat es ja gesagt, wir hatten die Fibromyalgie schon ganz lange auf der Liste und waren immer so, ja, das Thema müssen wir unbedingt bringen, weil es auch von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern so gewünscht wurde und wird, dass das eine ganz, ganz wichtige Folge jetzt war und da, deswegen sind wir so froh, dass du bei uns bist und warst,
Jo.
dir die Zeit genommen hast, da als absolute Expertin sowohl von der schulmedizinischen Seite als auch eben von der TCM-Seite da mit uns gesprochen hast. Ich denke, Sandra, wir haben auch beide wieder viel gelernt,
Absolut.
um nochmal die ganzen Erklärungsmodelle auch von der Schulmedizin zu verstehen, weil wir ja in unserer Arbeit da auch immer mehr dazulernen wollen und besser werden wollen. Und deswegen, liebe Diana, vielen, vielen herzlichen Dank.
Es hat mir total Spaß gemacht, total gerne. Also ich finde das so wichtig, ne, dass da auch mehr Akzeptanz, deswegen, ne, spreche ich ja auch lauter drüber, sozusagen auch hier in Social Media, ne, dass da einfach mehr Akzeptanz bei den Ärzten und auch bei den Patienten ist, ne. Und ich finde das total
Absolut. Und
klasse,
deswegen
dass
freuen
ihr
wir
mir die
uns ja
Möglichkeit
auch.
gegeben habt.
Genau, wenn wir so Experten haben und alle Infos zu dir und dem, was du tust und wo man dich finden kann und so, findet ihr natürlich wie üblich auch in den Shownotes beziehungsweise in den Untertexten. Und ich glaube, wenn jemand jetzt doch nochmal eine Frage hat oder auch zu dir in die Praxis kommen möchte oder sonstiges, können sie sich einfach gerne bei dir direkt wahrscheinlich auch melden, oder?
Ja.
Ja, hervorragend.
Sehr
Dann
schön.
verlinken wir das alles.
Und
Danke.
damit bedanken wir uns nochmal bei dir, Diana, und natürlich bei euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und freuen uns auf das nächste Mal mit euch.
Das war wieder eine Folge des TCM-Podcasts, die TCM-Docs, das Beste aus zwei Welten.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, empfehle uns gerne weiter. Damit du nichts verpasst, folge uns und unseren Kanälen.
Hinterlass uns gerne dein Feedback in den Kommentaren. Bis bald, deine Sandra.
Und Maren.